Ja, wir haben es ja schon gehört, das Thema lautet ein offenes Ende. Ich weiß nicht, wie ihr zu Geschichten steht mit offenem Ende. Gibt es sie immer wieder? Also ich habe mal gestern mal ein bisschen rumgeguckt im Internet, welche Filme ein offenes Ende haben. Ich war mir dann auch nicht so spontan, habe ich dann jetzt auch keinen wirklichen gefunden. Wenn man sie dann anguckt, dann, also ich bin dann immer richtig genervt, weil man denkt dann so, ja, wie geht's jetzt weiter? Ich will doch wissen, wie die Pointe ist, dann habe ich so ein paar Dinge gefunden, die einem vielleicht so ein bisschen unzufrieden zurücklassen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Märchen kennt von dem Mädchen mit den Zündhölzern, ja, die dann da sitzt in der Kälte am Ende in der Silvesternacht und sich ein Streichholz nach dem anderen anzündet und am Ende sieht sie ihre Großmutter und muss am Ende leider bitterlich erfrieren und man findet sie quasi auf der Straße, wie sie mit einem Lächeln noch im Gesicht, aber dann bei Gott ist sozusagen. Da fragt man sich, bei solchen Geschichten fragt man sich, ja, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt, was passiert jetzt oder ja, ich habe dann auch mal diesen Film Forrest Gump nochmal, das Ende nochmal angeguckt, da war es auch so ein bisschen so, da stirbt seine Frau am Ende, wenn ihr den kennt, mit Tom Hanks, diesen alten Film. Und dann am Ende hat er seinen Sohn und man weiß auch nicht so genau, wie geht es jetzt weiter mit ihm. Schafft er das, sein Kind zu erziehen in den richtigen Wegen, weil er so ein bisschen ungeschickt ist, ja, alles nicht so richtig gut hinkriegt. Und dann fragt man sich auch, wie geht es jetzt weiter? Sicherlich auch, was wir vorher schon gesagt haben, oder gehört haben, die traurige Situation in der Ukraine ist sicherlich auch eine, ja, leider reale Geschichte mit einem offenen Ende. Wir können nur beten, dass es ein gutes Ende nimmt, aber bis jetzt können wir es auch noch nicht absehen. In unserem Bibeltext, haben wir auch schon gehört, geht es um die Bibelstelle in Lukas 15. Also ihr dürft gerne mal mit mir aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Lukas 15, ab Vers 11. Bis 32. Oder was das Mikrofon könnte.
Ich stelle dir das Ding mal ein bisschen besser ein hier.
Danke dir. Genau, also die Stelle soll ab Vers 11 gehen, aber ich lese zum Einstieg, damit wir ein bisschen wissen, um was es geht, fange ich mit 15 Vers 1 an und lese die ersten drei Verse nur vor. Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. So, das ist nur der Auftakt, dann kommen zwei Gleichnisse. Wir sind jetzt hier, also Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und wir wissen alle, das nimmt den Höhepunkt dort, er wird gekreuzigt werden. Und fängt bei Kapitel 9 an und geht dann bis Kapitel 19, wo es dann dem Ende zugeht. Und es kommen jetzt diese drei Gleichnisse eigentlich, aber wir sehen hier, es steht in der Einzahl, Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis, was bedeutet, dass die Gleichnisse wohl irgendwie zu einer Einheit gehören. Also wir wollen diesmal uns auf das dritte Gleichnis beziehen, aber alle sagen irgendwie was Ähnliches aus. Ich lese jetzt hier ab Vers 11 das Gleichnis vor, aus der Zürcher Übersetzung. Und er sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte er alles, was er hatte, unter ihnen. Wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Felder, die Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, sich den Bauch zu füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen. Doch niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Da sagte der Vater zu seinen Knechten, schnell, bringt das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, all die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Soweit das Gleichnis. Ihr kennt es wahrscheinlich alle. Wir haben jetzt die drei Einführungsverse gelesen, also wissen wir, um wen es geht, wen Jesus anspricht. Also Jesus spricht konkret zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und zu den Zöllnern. Die Pharisäer haben sich natürlich aufgeregt über Jesus aus dem einen Grund, weil er sich mit den Zöllnern und Sündern abgab, weil er mit ihnen Tischgemeinschaft hatte, weil er mit ihnen gegessen hatte. Es war natürlich ein Grund, warum es sie störte, weil sie dachten natürlich, sie würden alles richtig machen, sie seien die keine Fehler hätten und besonders die Zolleinnehmer waren gehasst, weil sie unter diesem römischen Reich, für das römische Reich, Geld einsammelten und von den Juden und es dann quasi den Machthabern mussten sie einen gewissen Teil abgeben, aber den Überschuss durften sie für sich behalten. Das heißt, beispielsweise Wegezoll und der Zolleinnehmer oder der Machthaber sagt, ich brauche 20 Euro und dann sagt der Zolleinnehmer, ja, ich lege einfach mal 60 Euro fest. Das heißt, 40 Euro konnte er für sich einfach behalten und den Rest musste er dann abgeben. Deswegen waren die natürlich besonders gehasst, weil es da um eigenes Interesse ging, eigenen Profit. Dann in Vers 2 ist davon die Rede, dass er die Sünder und Zöllner mit ihnen aß, sondern sozusagen in seine Gemeinschaft aufnahm. Das ist natürlich was ganz Großes. Durch dieses Essen haben die Pharisäer gedacht, oder beziehungsweise war das jüdisch so, dass man selber unrein wurde. Also es ging eigentlich überhaupt nicht. Und im Nahen Osten bedeutete mit jemandem Essen auch jemanden auf einer tieferen persönlichen Ebene oder ist auch heute noch so, tieferen persönlichen Ebene anzunehmen. All das störte die Pharisäer sehr. Wir können das auch sehen in der Bibel, in diesem großen Streit zwischen Paulus und Petrus. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt, wo es darum ging, dass Petrus mit den Nicht-Juden oder Heiden-Christen gegessen hat und sich dann wieder von ihnen zurückzog, aus Furcht vor den Juden und Paulus dann gesagt hat, ja, das geht überhaupt nicht und sich da klar positioniert hat. Also wir sehen, das Essen hat eine große Bedeutung und es ist nicht einfach nur, ja, wir gehen mal kurz zu Burger King. An dem Wort ihnen, also Jesus erzählte ihnen das Gleichnis, wissen wir ganz klar, auf wen es sich bezieht, also auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, nicht irgendwie der ganze Tross, der normalerweise hinterher rennt. Das Gleichnis habe ich mir jetzt nicht nur einfach so ausgesucht, sondern weil es schon irgendwie auch eine besondere Stellung hat im Lukas-Evangelium. Man könnte es auch die Spitze des Evangeliums nennen. Werden wir auch noch dazu kommen, oder das Evangelium im Evangelium, weil schon sehr viel von der Vaterliebe und von Jesus da durchscheint. Aber gehen wir mal Stück für Stück entlang. Also ein Vater hatte zwei Söhne, und was macht jetzt der jüngere Sohn? Er stellt eine ziemlich dreiste, unglaubliche Bitte. Vater, gib mir, ja, also man, gib mir mein Erbe, ist das, was er eigentlich meint, aber er drückt es sehr umständlich aus. Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Also erstmal eine sehr unverschämte Bitte, weil wann wird das Erbe normalerweise verteilt? Wenn jemand kurz vorm Sterben ist. Also damals in der Kultur war es natürlich noch viel anrüchiger, aber ich glaube auch in jeder anderen Kultur, auch in unserer Kultur wäre es verpönt, wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, gib mir doch bitte mal mein Erbe, liquidiere das Haus und gib mir einen Teil davon. Und dann eben die Sache, warum benutzt er das Wort Erbe nicht, sondern ja, benutzt so eine komische, verklausulierte Formulierung, weil es ja auch das Wort Erbe gibt. Es ist nicht so, dass es das in Griechisch hier nicht geben würde. Anscheinend will er nicht diese ganze volle Verantwortung übernehmen und wirklich schuld sein, sich den Tod des Vaters wirklich explizit wünschen in irgendeiner Form, aber es geht in die Richtung. Also eine sehr dreiste Bitte. So fragen wir uns, wie der jüngere Sohn irgendwie den Tod des Vaters will, auch wenn er es nicht so explizit ausdrückt. Will irgendwie auch die Menschheit den Tod Gottes. Da kommt irgendwie sofort der Gedanke an Friedrich Nietzsche. Gott ist tot, Gott bleibt tot, wir haben ihn getötet. Also gar nicht so weit entfernt von unserer Welt. Warum sage ich jetzt Gott? Es geht ja jetzt erstmal um den Vater, aber ich denke, wenn ihr das Gleichnis ein bisschen kennt, dann merkt ihr ja die Parallelen von dem Vater zu Gott, aber wir kommen auch nochmal genauer drauf. Was ist jetzt gemeint mit dem Erbe? Normalerweise, also es gibt in Mose die ganzen Regelungen, 2. Mose 21,17 heißt es, dass der Jüngere ein Drittel des Erbes bekommt, der Ältere würde zwei Drittel bekommen. Also der Ältere ist immer noch der Wichtigere. Er möchte sein Erbe sofort, und es heißt ja hier auch, er teilt sein Erbe unter ihnen auf. Also es ist auch eine wichtige Sache. Das heißt, wir sehen, dass nicht nur der Jüngere jetzt sein Erbe bekommen hat, sondern sowohl der Ältere als auch der Jüngere. Was das Problem bei einem Erbe ist, dass es meistens nicht in Geldform immer so da liegt, sondern dass es erst auch verflüssigt werden muss. Und das lesen wir auch. Er macht es in wenigen Tagen zu Geld, in Vers 13, was damit einhergeht, dass er es um jeden Preis verkauft. Also es heißt, in östlichen Ländern, da geht es ja darum, dass man irgendwie erstmal handelt und so weiter. Und wenn dann jemand sofort alles verkaufen will und sofort losziehen will, das scheint irgendwie sehr gegen die Kultur zu gehen. Also er macht da komische, nicht sittenhafte Dinge. Dann gibt es die sogenannte jüdische Sitte des ersten Jahrhunderts, nennt sich Ketzatza-Zeremonie. Das bedeutet, wenn ein jüdischer Junge das Erbe seiner Familie unter den Heiden vergeuden würde und es je wieder wagen würde, nach Hause zu kommen, dann würde man einen Tontopf nehmen, ihn zerschmettern und alle würden rufen, er ist vom Volk abgeschnitten. Dann würde niemand mehr was mit ihm zu tun haben wollen. Das heißt, er ist sich wohl dessen schon sehr bewusst, dass er einen klaren Cut macht, weg von der Familie. Im Prinzip sagt er, ihr könnt euch alle zum Teufel scheren, ich will mein Leben leben und ich gucke auch nicht mehr zurück. Er zog in ein fernes Land. Wir wissen nicht, welches Land es sein kann, aber wir wissen, dass es ein heidnisches Land war. Er war Jude, es war ein heidnisches Land. Woran sehen wir das? An den Schweinen, die später auch noch eine Rolle spielen werden, die gehütet werden. Und was geschieht dann? Er lebt ein Leben in Saus und Braus, also er lässt es sich richtig gut gehen. Bei diesen Kulturen ist es auch so, dass es zur Großzügigkeit, also Großzügigkeit ist eine Tugend. Wenn man großzügig ist, dann wird man angesehen. Also ich merke das, wir haben Nachbarn, Türken, die sind wirklich so großzügig, dass es total unangenehm eigentlich, also fast schon unangenehm ist, weil man dann immer erstmal denkt, jetzt muss ich was zurückschenken, aber da kommt so viel, wir können wir gar nicht zurückschenken. Und wie wird es dann bei dieser Kultur sein? Also das ist erstmal, vielleicht versucht er sich damit Freunde zu schaffen, ich weiß es nicht, aber das ist erstmal das, was er macht. Also er, am Ende hat er nichts mehr übrig, er hat alles verschwendet. Was macht er jetzt? Ja, wir haben ja schon davon geredet, er hat sich abgeschnitten von seinem Dorf, von seiner Familie. Es gab diese Kindsassa-Zeremonie, die er vielleicht im Hinterkopf hat. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach sagen, okay, war jetzt dumm gelaufen, jetzt gehe ich wieder zurück. Des Weiteren ist es auch im Dorf so, da gibt es auch viel Spott und Hohn, vor allem unter den Dorfkindern. Die würden hinterherrennen und ihn verspotten, weil sie auch wissen, was mit ihm los ist mit dieser Kitzatza-Zeremonie. Und mir kam diese Filmszene von Passion Christi, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo es um die letzte Zeit von Jesu in Jesu Leben ging. Und da gab es eine Szene von Judas, wo nachdem er Jesus verraten hat und er wird verfolgt von dieser Gruppe von kleinen Kindern, die auf ihn irgendwie schlagen oder ihn verspotten und ihn verhöhnen und ihm hinterherrennen und er wird richtig wahnsinnig. Also man kann sich richtig bildhaft vorstellen, wie das aussehen würde. Was macht er jetzt? Also wir haben schon gesagt, er kann nicht zurückgehen. Oder erstmal nicht. Er hängt sich an einen Bürger des Landes, heißt es. So was bedeutet, er hängt sich an. Das ist auch wieder so eine, so ein Ausdruck, wenn ihr mal in irgendwelchen asiatischen Ländern wart zum Beispiel. Da gibt es, also ich kann mich erinnern, wir waren in Indonesien, meine Frau und ich, da hat man glücklicherweise noch keine Kinder, sonst wäre es sehr stressig gewesen. Und wir hatten eine Person gefragt, wo ist denn jetzt hier dieser Flugschalter? Ja, kommen Sie, ich zeige es Ihnen, hier. 2 Minuten irgendwas gezeigt. Okay, jetzt gib mir $200. Und also so in der Form funktioniert es auch in diesen nahöstlichen Ländern und damals wahrscheinlich auch. Also es gab Leute, die haben sich regelrecht an jemand rangeklebt und wollten dann irgendeine Gegenleistung davon. Und man kann es wohl so auffassen, dass er sich auch an so einen Bürger ranklebt und um jeden Preis irgendwie von ihm was zu essen will, natürlich, weil er nichts mehr hat. Er geht Schweine hüten. Was wir wohl annehmen können, ist, dass der Bürger weiß, dass er Jude ist, weil durch seine Sprache, durch seine Kleidung wird man das sehen. Warum schickt er ihn dann zum Schweinehüten? Jawohl, wahrscheinlich, weil er ihn in irgendeiner Form loswerden will, also gar nichts mit ihm zu tun haben will. So ein bisschen wie man wird in eine Position befördert, um dann selber zu kündigen, weil man es nicht mehr da aushält. Also scheint irgendwie vielleicht die Intention von dem Bürger zu sein, ihn gar nicht haben zu wollen, ihn loswerden zu wollen. Aber er scheint sich auch fürs Schweinehüten nicht zu schade zu sein als Jude, obwohl das absolut degradierend ist. Und er merkt, er kommt um vor Hunger, er kriegt noch nicht mal die Schoten der Schweine, heißt es, niemand will sie ihm geben. Wahrscheinlich wäre so ein Hirtenessen, vielleicht irgendwelche Schweinebrocken noch gewesen, von der Schlachtung übrig sind, die man ihm vielleicht auch wieder angeboten hat, um ihn loszuwerden oder die es einfach so gab. Und das hat er natürlich dann doch nicht angenommen. Und für eine Schoten gab ihm keiner und vielleicht hätte es auch nicht gereicht. Es gab also am Ende tatsächlich nur noch eine Option für ihn, zurück nach Hause. Dann heißt es in Vers 17, er ging in sich. Also was können wir
daraus folgern, bereute er, wollte er, hat er verstanden, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er sagte, ja, er will zu seinem Vater gehen und ihm sagen, ja, ich habe gegen dich gesündigt und gegen den Himmel, was immer auch ein Synonym für Gott ist, also ich habe gegen Gott und gegen dich gesündigt, bitte mach mich zu einem deiner Tagelöhner, also mach mich zu einem deiner Arbeiter. Man würde vielleicht erwarten, wenn er wirklich Reue zeigen würde, dass er sagen würde, irgendwie ein Verständnis von diesem ganzen Tun, dass er das Erbe, diese unverschämte Bitte gestellt hat, dass er das Erbe total vergeudet hat, dass es absolut blöde Idee war, da hinzugehen und dass er ja den Vater verletzt hat. Aber stattdessen überlegt er sich, ja, ich könnte ja einfach eine Arbeit bei meinem Vater als Tagelöhner beginnen, dann vielleicht Geld verdienen und dann meine Schulden zurückbezahlen und dann könnte ich mich ja selber irgendwie so mit den Haaren aus dem Sumpf ziehen, wie es in dieser einen Geschichte da heißt. Das scheint wohl vielleicht keine echte Reue zu sein. Die Bibel wird ja in verschiedenen Übersetzungen, gibt es sie ja auch für verschiedene Sprachen und tatsächlich ist es so, in 1800 Jahren der arabischen syrischen Übersetzung wurde es nie so ausgelegt, als würde er echte Reue empfinden. Es gibt auch diese teilweise Übersetzung dort nicht, er ging in sich, sondern er wurde schlau. Also er hat irgendwie sich was überlegt, wie er wieder zu seinem Vater zurückkommen kann. Eine andere Sache ist, dass diese Formel, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, so eine freie Wiedergabe von Pharao an Mose. Ihr kennt alle die Geschichte von Pharao mit den 10 Plagen. Am Ende hat Pharao gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt, jetzt könnt ihr ziehen. Und Pharao hat natürlich keine echte Reue gezeigt. Er hat natürlich gleich wieder alles einkassiert, was er gesagt hat, und gesagt, ihr dürft doch nicht ziehen. Jesus spricht zu einer gebildeten Zuhörerschaft, zu den Pharisäern, Schriftgelehrten, die wussten ganz genau, was mit diesem Satz da gemeint war. Also auch das scheint so ein Indiz zu sein, dass der Sohn noch keine echte Gnade will, sondern erstmal scheint seine Schulden zurückbezahlen. Er hat nicht verstanden, dass es nicht um das, was er falsch gemacht hat, war nicht ein Übertreten eines Gesetzes, sondern die zerbrochene Beziehung zum Vater. Ein Sohn kehrt nicht nach Hause, also wenn er jetzt vorhat, nach Hause zu gehen, was er ja vorhat, dann kehrt er im Prinzip auch in die Knechtschaft zurück. In Vers 20 geht es aber weiter. Die unerwartete Reaktion des Vaters ist, dass die ganzen Befürchtungen nicht eintreten. Der Vater rennt auf ihn zu. Es gibt überhaupt keinen Spott der Dorfbewohner, weil der Vater völlig anders reagiert. Er empfängt ihn mit offenen Armen, er wartet schon aus der Distanz. Er beauftragt Diener, ihn anzukleiden. Er kriegt das beste Gewand. Das beste Gewand ist das Ehrengewand des Vaters, alles sehen. Er ist wieder eingestellt in die Position eine noch bessere Position. Er kriegt einen Ring, wahrscheinlich einen Siegelring, mit der er dann auch Autorität hat. Und er kriegt Schuhe an die Füße, was auch keine Sklaven bekommen, sondern auch ein Zeichen für Söhne ist. Und in diesem Moment gibt er nicht ganz die Rede wieder, die er eigentlich vorher für sich geplant hatte. Er sagt nicht, bitte mach mich zu einem deiner Tagelöhner, sondern er sagt nur, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Es scheint so, als wäre er so von der Liebe des Vaters überwältigt, dass er einfach nicht mehr sich selber einen Plan stricken kann, wie er sich selber retten kann. Also es scheint, als wäre in diesem Moment die tatsächliche Reue, die tatsächliche Umkehr passiert, aufgrund dessen, dass der Vater auf ihn zugeht und der Vater diese Möglichkeit erst eröffnet, weil er seine überschwängliche Liebe fließen lässt. Woran sehen wir, dass der Vater auch wieder absolut ungeheuerliche Dinge macht? Der Vater rennt auf ihn zu. Damals zu der Zeit, da war das total unüblich, dass ein Mann in seinem Alter und in seiner Position gerannt ist. Er musste sein Gewand anheben, man hat die nackten Beine gesehen, es war absolut degradierend, es war absolut unwürdig. Vater in seinem Haus steht für Gott, der sich erniedrigt, indem er hinaus und hinunter geht. Er will den Sohn, der verloren und tot ist, finden und auferwecken. Und das kann man auch mit der Menschwerdung und dem Sühne-Opfertod Christi gleichsetzen. Also der Vater ist Gott, wie man hier sieht, der zum Menschen wird, indem er sich erniedrigt, indem er Dinge tut, die seiner absolut unwürdig sind, dem Sohn entgegenläuft, die Schmach auf sich nimmt, woran wir sehen können, dass Christus gleich Gott ist. Also ja, wahnsinnig viele Dinge, die man da irgendwie rausziehen kann. Und dem Sohn wird zum ersten Mal bewusst, was für eine Liebe sein Vater hat. Scheint ihm vorher gar nicht bewusst gewesen zu sein, aber in diesem Moment scheint er es wirklich zu sehen. Wenn das jetzt, wie der Vater auf ihn zukommt, ein Symbol ist oder wie Jesus am Kreuz für uns gelitten hat, dann können wir da irgendwie auch sehen, dass es bei Jesu Kreuzestod nicht in erster Linie um die körperliche Qual ging, die sicherlich absolut schlimm war, auch wenn wir nochmal diesen Film uns vor Augen halten, Passion Christi. Aber sondern in erster Linie geht es um diesen tiefen Schmerz der zurückgewiesenen Liebe der ganzen Menschen. Da gibt es auch wieder eine Szene in diesem Film, wo Jesus am Kreuz hängt und noch nicht gestorben ist und diese komische androgyne Figur von Satan kommt und sagt, du kannst nicht die Sünden der ganzen Welt tragen, du kannst es nicht, niemand kann das. Also da kommt es auch wieder zum Vorschein. Das ist eigentlich in Essenz das, was Jesus auf sich nimmt und was ihn wirklich unglaublich viel kostet und was wir hier sehen, was der Vater auf sich nimmt. Der Sohn tut Buße, gleich wie in den Gleichnissen davor, das verlorene Schaf. Wie tut das verlorene Schaf oder die Münze, wie tut das Schaf Buße? Im Prinzip, indem es sich finden lässt. Wie tut die Münze Buße, indem sie sich finden lässt? Also es ist wirklich dieses, Gott kommt zuerst und dann kommt die Antwort darauf des Menschen. Zumindest hier sehen wir das so. Auch durch diese Formulierung in Vers 24, wo der Vater sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, sehen wir die Freude des Vaters. Jedoch dieses ja wieder muss man jetzt nicht zwangsläufig so übersetzen. Man kann es auch einfach weglassen und das macht dann vor allem im Lichte dessen Sinn, dass der Sohn noch nie lebendig war. Der Sohn war die ganze Zeit, als er beim Vater davor war, war er tot. Und er wurde erst zum ersten Mal lebendig, als er zurückkam, als diese Umkehr passierte. Also kann man sagen, der Sohn war tot und ist lebendig geworden. Wie es dann wieder weitergeht, ist im Prinzip eine Wiederholung. Also wir haben zuerst einen Sohn auf Abwägen, dann haben wir diese unglaubliche Vaterliebe. Und dann haben wir nochmal einen Sohn auf Abwägen. Diesmal ist es der andere Sohn. Und der verhält sich gleichermaßen dreist wie der erste Sohn. Er steht außen und will nicht zu der Feier kommen. Er ruft erstmal einen Jungen her und sagt, was ist denn hier überhaupt los? Also man kann das ja als Junge bezeichnen, einer, der da von diesen Dorfjungen draußen rumlungert. Und der Junge erklärt ihm alles, was passiert ist. Und dann sagt der Junge, ja, dein Bruder ist nach Hause gekommen und dein Vater hat ihn in Frieden, beziehungsweise hat ihn in, manche Übersetzungen sagen, gesund und wohlbehalten wiederbekommen. Aber dieses Wort gesund und wohlbehalten in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments ist das, steht das in Verbindung mit Shalom. Shalom haben wir vielleicht alle mal gehört, bedeutet ja Friede. Also ist das das, was die Juden wahrscheinlich mithören, wenn sie dieses Wort hören, was da steht, was dann nicht nur Gesundheit meint, sondern der Vater hat den Sohn in Frieden aufgenommen. Das ist ja das, worüber wir geredet haben, dass er wieder hergestellt ist, in der Gemeinschaft aufgenommen. Dann macht's Klick bei dem Sohn und er wurde zornig. Also, weil er wahrscheinlich verstanden hat, dass jetzt seine Meinung überhaupt keine Rolle mehr spielt. Er scheint seinen Bruder überhaupt nicht zu mögen. Total verständlich erstmal. Aber was haben wir noch? Das Erbe wurde aufgeteilt. Der Ältere hat seine 2/3 des Erbes. Das Erbe hat aber der Vater noch in der Verwaltung, weil der Vater lebt ja noch. Das bedeutet, wenn er jetzt ein Mastkalb schlachtet, dann geht es im Prinzip von dem Erbe des älteren Sohnes ab. Und damit ist er natürlich auch nicht einverstanden. Also man merkt auch wieder viel Kalkül und auch dem älteren Sohn geht es überhaupt nicht, also er ist da kein bisschen besser als der jüngere Sohn, geht überhaupt nicht darum, was das Vaterherz sagt, und sagt, benutzt auch nicht den Namen mein Bruder, sondern sagt er hier dein Sohn. Dann sagt er auch, er hat sein Geld mit Huren verprasst. Das könnte so sein, aber ist jetzt erstmal auch eine Annahme. Er kommt direkt vom Feld. Er hat eigentlich gar keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Wie kann er denn wissen, ob der Sohn, der jüngere Sohn, irgendwelches Geld mit Huren verprasst hat? Außerdem heißt es ja nicht am Anfang, er hat es mit Huren verprasst, sondern hat einfach nur sein Geld verschleudert. Er lebte in Saus und Braus. Also man sieht auch, er verdreht hier Dinge, ist absolut unfähig für die Liebe, für seinen Bruder. Eigentlich sollte er irgendwie auch in dieser Kultur als Oberkellner bei solchen Festivitäten die Gäste bedienen. Da müsste er natürlich auch seinen Bruder bedienen. Das will er natürlich auch nicht. Also man sieht, Gnade ist nicht für alle etwas Gutes, wie dieses Beispiel auch der Arbeiter im Weinberg zeigt von Matthäus 20, wo es darum geht, dass jeder irgendwie unterschiedlich arbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr das im Kopf habt. Und die ersten arbeiten irgendwie 10 Stunden, die zweiten nur 5, die letzten nur 1 Stunde und jeder kriegt das gleiche Geld und die letzten beschweren sich, ja, wie kann es sein? Und Gott sagt, ja, ich habe dir doch nicht weniger gegeben, als ich dir versprochen habe. Also Gnade. Gnade ist aber nicht jeder ist damit einverstanden, weil es unfair scheint. Aber was wir sehen ist, alle bedürfen der Gnade, sowohl der jüngere als auch der ältere Sohn. Niemand ist heiliger als der andere. Der Vater liebt beide Söhne ohne Unterschied. Und er tut das einzig Mögliche, was die Tür zur echten Reue und Versöhnung öffnen kann. Er trägt auch bei dem älteren Sohn die Kosten für die Versöhnung. Und das ist auch wieder diese Bedeutung der Menschwerdung und Sühneopfer. Jetzt kommen wir zu unserem Thema wieder zurück. Ein offenes Ende. Was passiert jetzt? Der Höhepunkt fehlt. Wir wissen nicht, wie der Sohn darauf reagiert. Nimmt er, wie der jüngere Sohn, diese Einladung an? Akzeptiert er, dass er sich auch erniedrigen muss, dass auch er Fehler macht, obwohl er denkt, er ist total im Recht und hat alles richtig gemacht? Oder schlägt er es aus? Historisch, wenn wir die Geschichte weitersehen, dann geht die Erzählung ja ungefähr so zu Ende. Der Sohn nimmt einen Stock und schlägt den Vater tot. Oder so in etwa ging ja die Kreuzigung ab, lief sie ja ab. Also, aber es gibt für jeden und auch für ihn in dem Fall die Möglichkeit, sich anders zu verhalten. Und Jesus kann natürlich nicht ein Ende vorwegnehmen, das noch nicht passiert ist, weil er will ja zu den Pharisäern in dem Fall reden. Er will ihnen ja die Möglichkeit geben, sich zu ändern, auf ihn zuzugehen, auf den Vater und sich von dieser Liebe überwältigen zu lassen. Ich wollte euch so ein bisschen einfach mitgeben und hoffen, dass ihr das auch mitbekommen habt, wie überwältigend die Taten des Vaters sind, dass der Vater für Jesus steht, dass er unglaubliche Dinge tut, aus dem Haus geht, rennt, sich entblößt, sich demütigt, jegliche Scham auf sich nimmt, statt dass der jüngere Sohn sie tragen muss. Und selbst bei dem älteren Sohn geht er zu ihm und redet ganz verständnisvoll mit ihm, bittet ihn, nennt ihn liebevoll mein lieber Sohn, wie man das hier übersetzen kann. Also er geht bei allen die Extrameile, wie wir es bei Jesus sehen am Kreuz. Und das ist wie Jesus ist, wie Gott ist, wie beide zusammen sind. Und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dann glaube ich, können wir Menschen auch anders begegnen und ja, können auch anders damit umgehen, wenn wir mal uns im Recht fühlen oder auch weniger im Recht. Aber es ist unglaublich, was Gott hier tut. Also wir haben gesehen, ein Sohn war auf Abwägen, der Vater hat unglaublich reagiert, noch ein Sohn war auf Abwägen und der Vater hat unglaublich reagiert. Und am Ende müssen wir uns fragen, was machen wir mit der Geschichte, wie würden wir reagieren an dieser Stelle, was würden wir tun, um das Ende abzurunden und abzuschließen. Sollten wir das Richtige tun. Amen.